Willkommen, der Podcast für Körper, Seele, Herz und Sex mit Ann-Marlene Henning und Caro Burchardt.
Hallo ihr!
Hallo!
Hallöchen, dann sage ich jetzt ganz offiziell, wir springen heute total schnell rein. Herzlich willkommen zu einer neuen Runde von Ach komm, heute sitzen wir hier wieder zu dritt. Hallöchen an Marlene und Hallöchen Nele.
Ja, hi.
Hallo. Hallo, hallo. Ja, heute ist jetzt habe ich dich gar nicht gefragt, Nele, das mache ich normalerweise immer vorab, weil wir sind, wir so super spontan, wie ich dich ganz kurz anmoderieren darf. Also ich sage herzlich willkommen Nele Seert und du sagst jetzt am besten, was du eigentlich alles machst, bevor ich es jetzt versemmel.
Okay, ich habe eine Praxis, ich glaube seit 15 Jahren oder sowas in Hamburg für Sexual- und Paartherapie und auch Sexologie und doziere auch für Sexual- und Paartherapie und promoviere gerade zum Thema Sexsucht, also Sexsucht als Begriff gibt es ja nicht so, also zwanghaftsüchtige Sexualität und Pornografienutzungsstörung.
Ja, Wahnsinn, das Wort. Aber ich merke mir das auch gerade.
Das ist so ein bisschen mein Thema und ich glaube, das sind so die beiden Hauptsachen, Dozentin und Praxis tatsächlich. Und Ann-Marlene habe ich kennengelernt, deshalb ist es für mich echt ein Fangirl-Moment und ich muss das jetzt auch teilen am Anfang. Warum ich mich so geehrt fühle, dass ich jetzt bei euch hier sein darf, weil ich habe Ann-Marlene kennengelernt, da habe ich die erste Runde Sexologie gemacht und du hast die zweite oder dritte Runde oder sowas gemacht
genau.
In Hamburg.
Die sogenannte Beobachtungsrunde und wir
richtig.
Alten Hasen, wir beobachteten drei Jahre oder sehr lange
eurer
Gruppe und jede von uns, also das muss ich jetzt doch sagen, wenn ich beobachten sage, eine körperbasierte Sexualtherapie. Und da ist es sehr wichtig, dass man verschiedene Spannungen lesen kann, ob jemand zentriert oder gebückt geht und all sowas. Und du warst nicht die, die ich beobachte. Also ich habe jemand anders beobachtet und da musste man riesen Berichte schreiben darüber und. Also, aber das ist genau, da haben wir uns kennengelernt.
Da haben wir uns kennengelernt und ich war in Hamburg und Ann-Marlene war eben auch in Hamburg. Und das heißt, und da muss man nochmal dazu sagen, nicht nur, weil ich sie da kennengelernt habe, sondern ich habe ja vorher schon was mitgekriegt, weil ich mich für Sexual- und Paartherapie interessiert habe. Und Ann-Marlene ist ja, möchte ich mal sagen, die Frau, die das ermöglicht hat überhaupt und die Sexologie und die Sexualtherapie überhaupt so nach vorne rausgebracht hat, weil sie hatte ihren Blogbeitrag, du hattest dann später, viel später auch noch das Make Love und so. Und das heißt, dass ganz, ganz viele SexualtherapeutInnen einfach nur diesen Weg, den sie geschlagen ist durch den Urwald, mussten wir einfach nur hinterher trappeln.
Das auch an.
Oh ja.
Weißt du was, wir haben, das hast du bestimmt nicht mitgekriegt, wir haben gerade vor 3-4 Malen diese erzählt, was für einen Gegenwind ich damals hatte.
Ja.
Mit Anzeige bei der Schulbehörde, Demos gegen mich und Hass und Schmähmails, ich war bei der Polizei und deswegen, das war wie ein Dschungel, genau. Die es macht, das sagen dann sehr viele, so wie du, in den Ausbildungen überall, wenn die gefragt werden, wie sei die hergekommen, dann nennen anscheinend, wie ich immer wieder höre, sehr viele Leute meinen Namen. Aber leider ist das auch. Ich habe keinen Preis bekommen. Ich verdiene damit nichts.
Aber ich wollte noch mal kurz.
Aber das ist wichtig. Danke dafür, Nele, dass du es gesagt hast. War ein harter Weg.
Du bist die Vorreiterin gewesen. Du hast es beispielhaft gemacht. Du hast eine Offenheit, eine Klarheit und eine Natürlichkeit und eine Authentizität dabei gehabt, dass man eine ganz tolle zum Orientieren. Ich habe auch, als ich meine Webseite gemacht habe, habe ich bei dir geguckt und habe mich orientiert. Ich habe deine Preise gesehen, habe mich nicht gewagt, dieselben zu nehmen, weil ich dachte, du bist viel erfahrener als ich und so. Also es waren so, ich habe also eine ganz große Verbindung zu dir natürlich und deshalb wollte ich das einfach nochmal offiziell sagen. Das ist hier mein Fangirl-Moment. Und
ich muss eine Sache sagen, warum wir uns jetzt so viel auch mal also in Kontakt sind, also das sind wir ja sowieso, aber Nele hat jetzt ein bestimmtes Curriculum oder mehrere übernommen in einem Institut in Heidelberg von Ulrich Clement und da hat Nele mich jetzt gebucht mehrfach.
Genau.
Also ich arbeite jetzt für dich. Weißt du, was ich meine?
Ja. So, ich wollte noch einmal ganz kurz aufklären, also für die Episode nicht gehört haben, auf die Ann-Marlene gerade angespielt hat, du hast so viel Gegenwind und Demos und Tralala erlebt, nur weil du eigentlich offen über das Thema Sexualität gesprochen hast.
Genau.
Ne? Also das ist vielleicht nochmal zum Hintergrund und dann sprechen wir heute aber über was ganz anderes, nämlich wir haben Nele eingeladen zum Thema Süchte und Beziehung, Sexualität. Und das, wir haben das bislang immer nur mal, glaube ich, so an Marlene anklingen lassen, ne? Vielleicht auch mal in den Fragen und Antworten, aber wir haben noch nie eine ganze Folge dazu aufgenommen. Und ich finde persönlich, gerade so jetzt auch im Nachgang zur Pandemie, wo wir in der Redaktion so oft vermeldet haben, dass immer mehr Leute dem Alkohol, Drogen, dass das stark zugenommen hat, finde ich, ist es einfach mal dran, dass wir dem Thema eine ganze Episode widmen.
Genau, ich würde gerne Nele fragen, wie kommst du zu diesem Thema als Schwerpunktsthema? Darf ich das fragen?
Weil es ganz schwierig ist, wenn du eine Praxis alleine hast, an eine Möglichkeit zur Promotion zu kommen. Also ich habe vor 15 Jahren, glaube ich, mein Studium beendet. Also ich habe ja in zweiter Runde gemacht.
Ne? Ich bin Yoga-Lehrerin
und in Psychologie. Genau, richtig. Und ich habe ja erst Tanzpädagogin und Yogalehrerin gemacht und das mache ich auch noch ein bisschen nebenher, aber habe eben später mit dem Studium angefangen, also als Zweitberuf. Und ich bin seit 15 Jahren raus aus der Wissenschaft und mir fehlt das total. Und ich habe die ganze Zeit überlegt, wie kriege ich das irgendwie hin? Also ich würde am liebsten so einen Refresher-Kurs machen an der Uni im Sommer für eine Woche. Das habt ihr damals gelernt, das ist längst überholt, so und so ging es weiter. Und das hast du nicht. Du gehst von der Uni runter und hast keine Ahnung mehr von der ganzen Wissenschaftlichkeit. Und da habe ich überlegt, soll ich jetzt nochmal mit dem Studium irgendwo anfangen oder welche andere Möglichkeiten gibt es? Und deshalb wollte ich tatsächlich promovieren, gar nicht wegen des Doktortitels, sondern um wieder in diese Uni-Erleben reinzukommen und wieder zu gucken, wo kann man recherchieren, wo kann man welche Informationen herkriegen, um einfach up-to-date zu bleiben. Und das war mir wichtig, weil auch die Uni-Zeit für mich eine super, super schöne Zeit gewesen ist. Und da ist es super schwierig, dass du nebenberuflich promovieren kannst und jemanden findest.
Wegen der Regeln oder so. Ja, du hast niemanden, Professor. Du hast keinen Professor, oder?
Genau. Weil du und das ist schwierig. Und ich habe immer wieder so geguckt und gefragt, irgendwie, wo es irgendwie vielleicht möglich wäre. Und dann habe ich eben glücklicherweise einen Professor in Lübeck gefunden. Den hatte ich damals auch mal gefragt, als er noch kein Professor war, wegen Statistik bei mir bei der Diplomarbeit. Und dann hatte der mich irgendwann mal angesprochen, meinte, sag mal, Nele, willst du nicht mal hochleveln? Und dann meinte ich so, doch, aber ich suche und finde nichts. Und dann meinte er so, wie gut, dass ich Professor bin.
Mensch.
Und der forscht, also der Hans-Jürgen Rumpf ist das, der forscht unglaublich viel, gerade auch zum Thema Alkoholsucht und Co. Ja. Also dass er deutlich bessere Ansprechpartner als ich. Und gerade weil eben seitdem die neue Diagnose mit der zwanghaft süchtigen Sexualität ist, ab dem Januar 2022 war es, glaube ich, 23 jetzt. Okay. Also ne, so in Deutschland ist es ja noch nicht ganz so verbreitet, ICD-11. Also die Übersetzung ist noch nicht mehr ganz da. Nee. Aber genau, und deshalb machen eben viele, weil gerade sozusagen da holen die vieles auch aus der Alkoholforschung und auch aus Alkoholsucht und aus der Behandlung, weil es eben schon gewisse Ähnlichkeiten hat. Ja. Gerade weil du diese Spielsucht gab es ja auch mal.
Ja,
ne? Und die Spielsucht war ursprünglich auch mal bei der Impulskontrollstörung drin, ist aber dann, ich glaube 2014, frag mich nicht, schlag mich nicht, wenn es falsch ist, aber um die 2014 rum ist es dann auch doch in die Verhaltenssüchte reingegangen. Ah, okay. Und jetzt ist gerade diese zwanghafte, süchtige Sexualität auch wieder bei der Impulskontrollstörung beim ICD-11 drin. Mhm. Ist jetzt sehr gefachsimpelt, ne? Aber
nur kurz erklärt.
Ist drin und das ist auch unter Impulskontrollstörung und die Frage ist eben, ist das nicht vielleicht doch eine Verhaltenssucht oder nicht? Und deshalb beschäftigen mich auch viele Leute, die aus der Alkoholsucht kommen mit diesem Thema.
Ja. Und was ist der Unterschied? Was würdest du sagen? Weil die werden hin und her sortiert, also hat kein Mensch die Antwort. Warum soll es bei Verhaltensstörung oder so, was ist für den Menschen, der es hat oder die es hat, was ist der Unterschied? Ist das nicht scheißegal, wo steht? Aber kannst du das kurz sagen?
Ja. Weil also der Unterschied ist, da diskutieren auch viele drum, was hat zwanghafte Elemente, was hat impulshafte Elemente, was hat suchthafte Elemente.
Ja.
Und das ist im Endeffekt nachher für die Behandlung elementar, wenn du guckst, dass irgendjemand eher mit der Impulsstörung Schwierigkeiten hat, jemand anderes vielleicht eher mit irgendwelchen Zwangsgedanken oder sowas, ne, weil man sich dann einfach zu sehr verwechselt damit.
Ja.
Oder eben wirklich, dass es ein Suchtcharakter ist. Das ist, glaube ich, mehr für die Behandlungsplanung als Therapeutin wichtig und nicht unbedingt wo das sonst für die Person ist es ja irrelevant.
Ja. Also okay, soweit vielleicht mal.
Fürs Verstehen natürlich für sich selber.
Ja. Ne? Das vielleicht mal für den medizinischen, psychologischen Hintergrund. Genau. Aber ich glaube, also was ich so ahne ist und was du ja gerade schon deutlich gemacht hast, Nele, ist, dass das alles irgendwie miteinander auch verbunden ist, ne? Dass man sich da in der Forschung, aus der Alkoholforschung, Suchtforschung bedient. Mhm. Ich glaube aber, um das jetzt mal in die Beziehung reinzuholen, ist das, egal welche Form von Sucht auftritt innerhalb einer Beziehung, das ist eine, also ich lehne mich da, glaube ich, nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich sage, das ist eine enorme oder kann zu einer enormen Belastungsprobe werden, oder?
Ja. Also, und das ist die Frage, wo fängt das an und wo hört das auf? Genau. Ne? Also, das ist, ich bin auch sehr gerne, ich bin ja systemisch von meiner Grundhaltung. Das heißt, ich arbeite gar nicht so viel gerne mit Diagnosen, sondern mehr mit Auswirkungen und mit Wechselwirkung von. Ne? Und deshalb bin ich auch lieber am Sprechen darüber, nicht irgendwie, wie viel Alkohol trinkt man, sondern was für Auswirkungen hat das, wenn man nicht mehr am Paarleben teilnehmen kann, wenn man Verabredungen nicht mehr einhalten kann, wenn man die Kinder nicht mehr abholen kann, wenn man Dinge vergisst. Also, was für Auswirkungen hat das? Und das ist ja dann häufig tatsächlich die Schwierigkeit. Ne?
Ja, weil es sehr unterschiedlich ist. Da gibt es Leute, die trinken viel weniger und können es schon nicht. Und andere, denen merkt man es überhaupt nicht an. Also wenn es jetzt der Alkohol ist oder. Also ja.
Ja.
Aber was würdet ihr, eine Frage an euch beide, vielleicht zuerst an dich, Nele, was würdet ihr sagen, wo fangen die, also wo, an welcher Stelle wird es problematisch? Also wirklich, wenn es so in Richtung Unzuverlässigkeit geht oder fängt das eventuell sogar schon früher an, wenn man als Partner, also wenn nur einer betroffen ist, schon so eine leise Ahnung hat, das könnte sich so in Richtung einer Sucht bewegen, dann ist das Thema ja zumindest schon mal im Kopf präsent oder ist es, wird es dann wirklich erst zum Problem, wenn das so ganz sichtbar und greifbar wird?
Also ich würde sagen, das kann jedes Paar für sich selbst entscheiden, ab wann das schwierig wird. Das ist eine, also aus dem klinischen Aspekt her ist es natürlich, dass du beispielsweise eine Kontrolllosigkeit hast. Du versuchst aufzuhören, schaffst es aber nicht, obwohl du es dir vornimmst. Ne? Und du hast eine Toleranzsteigerung. Also du brauchst immer mehr dafür, dass du den Pegel auch halten kannst. Ja. Oder ne? So. Oder du vernachlässigst, also du setzt das Verhalten fort auch durch negative Auswirkungen. Mhm. Und das können finanzieller Natur sein, weil du oder vom beruflichen her, weil du nicht mehr bald zur Arbeit gehst, weil du irgendwie so viel getrunken hast, dass du am nächsten Tag das Meeting absagst oder zu spät zu solchen Sachen kommst. Das heißt, du riskierst deinen Job möglicherweise. Du hast partnerschaftliche Probleme, ne? Also das zieht sich dann natürlich durch. Also, aber häufig ist es natürlich so, dass die Schwierigkeiten schon vorher anfangen. Ja. Und das ist, glaube ich, auch das Wichtige, wenn jetzt ZuhörerInnen da zuhören, wenn es einen schon stört. Ja. Also grundsätzlich darf das Verhalten des Partners uns stören. Ja. Also das darf sein. Und die Frage ist, wie geht man eben dann damit um? Ne? Das kann von bis.
Ja.
Sein. Das ist, glaube ich, Ann-Marleen, was sagst du dazu?
Ja, also du hast ja so vieles genannt, genau. Das ist ja so komplex und so komplett deine Antwort schon. Da liegt auch drin, aber ich weiß nicht, ob du es gezielt ausgesprochen hast, für die Person selbst, sie beginnt ja im Alltag eine falsche Wahl zu treffen, sage ich jetzt. Also das ist oft so, gerade bei der Pornografienutzungsstörung, wenn man beginnt, was abzuwählen, weil man lieber die Sucht betreiben möchte, sage ich jetzt. Also so eine Art, das ist auch das, was die Partnerin oder der Partner am ehesten mitbekommt, dass man immer ein Nein bekommt. Nein, wir können nicht ins Kino gehen oder nee, ich möchte keinen Sex mit dir. Oder also, dass es so beginnt, so zu beeinflussen, dass ich andere soziale Kontakte vernachlässige.
Ja.
Also du hast es ja gesagt, Job. Und aber das ist so ein deutlicher, das ist, glaube ich, da, wo das Paar es am ehesten mitbekommt. Also wenn man beginnt zu sehen, also Alkohol oder Gras, Kiffen, du machst es, nee, woran merken die? Das stört ja erst nicht. Man denkt nur, oh, macht er das ein bisschen viel jetzt oder sie?
Genau, das meinte ich.
Aber die Störung, die kommt ja, wenn ich merke, jetzt bekomme ich wieder ein Nein. Jetzt will er oder sie das nicht. Jetzt haben wir keinen Sex mehr, jetzt streiten wir darüber. Jetzt vermeiden wir plötzlich. Also das ist schon, das streitet es, oder?
Ja.
Das ist ein ganz wichtiger Punkt mit dem Vermeiden, was du ansprichst. Ne? Also weil wir haben auf der einen Seite haben wir häufig, dass wir immer denken, Mensch, bei Sucht irgendwie, das ist eine Willensschwäche.
Ja.
Und das wird häufig sehr negativ bewertet. Ja. Und da möchte ich sehr gerne eine Fahne schwenken für, dass es so einfach nicht ist. Ja. Und genau das ist eben auch, Ann-Marleen, was du gerade gesagt hast, ne? Wenn dann irgendwie abends die Verfügbarkeit nicht mehr da ist, weil man Dinge nicht mehr besprechen kann, weil man, da ist irgendwas Spontanes und man kann es nicht besprechen, weil die andere Person A nicht ansprechbar ist oder sich das nicht merken kann bis zum nächsten Tag.
Richtig.
Oder das heißt, du kannst den gemeinsamen Alltag gar nicht mehr so richtig gestalten.
Und das ist der Teufelskreis da, oder?
Ja.
Weil jetzt weißt du, jetzt muss ich ja noch mal trinken oder noch mal Drogen obendrauf, weil jetzt bin ich ja noch unglücklicher.
Genau, oder? Weil du dann in diese Vermeidung reinkommst und das Ding ist, dass häufig eben, also das haben auch, also zumindest bei der Pornografienutzungsstörung eben auch häufig gezeigt, dass da so ein Vermeidensverhalten da ist. Also ne, man geht im Konflikt und Ann-Marleen, das brauche ich dir gar nicht zu sagen, gerade mit Paarkonstellationen und Streitkonstellationen hast du die Möglichkeit, du kümmerst dich und wirst aktiv oder du gehst in die Vermeidung, in den Rückzug. Und häufig haben wir es da eben eher mit vermeidenden Personen zu tun, die in den Rückzug gehen und dann zwingen die anderen, den Partner auch in den Rückzug zu gehen. weil um die andere Person hat keinen. Ja. Richtig, also das heißt so. Ja.
Und da dockt jetzt meine Frage direkt an, weil ich, also ne, ihr sprecht ja davon, dass es zu Streitereien kommt und. Aber ist es dann sinnvoll, als der nicht abhängige Partner dann irgendwann den Moment zu suchen und zu sagen, so, sag mal, also ich spreche jetzt mal so total frei in die Tüte, ob man es dann so macht oder anders oder gar nicht. Sag mal, kann es sein, dass das jetzt sich zu einer richtigen Sucht, also das Wort mal in den Mund zu nehmen und zu sagen, irgendwie ausgewachsen hat und dass das nicht mehr nur irgendwie eine Laune ist oder, sondern dass das jetzt hier zu einem richtig, gerade zu einem richtigen Problem auswächst. Ist das gut, das so offensiv dann irgendwann auszusprechen oder was würdet ihr raten?
Ja, aber ich würde vorher das noch ein bisschen vorher anfangen. Ja. Also, ne? Ja. Ich würde vorher erstmal, also ich würde vorher erstmal sagen, pass mal auf, also man kann auch sagen, hey, ich mache mir Sorgen.
Ja.
Das wäre dann aber, ich beziehe mich auf die andere Person. Mhm. Ja. Ich kann aber auch von mir, und da arbeiten wir mehr in der Differenzierung, von mir aus sagen, pass mal auf, für mich ist das so nicht in Ordnung. Also in meiner Art, wie ich eine Beziehung leben möchte, hat das in der Form gar nicht den Platz. Also ich möchte, wenn eine Beziehung in der Form so und so gelebt wird, wäre das nicht meine. Ja. Und ich bin aber interessiert daran, eine Beziehung zu finden, eine Beziehungsform zu finden, wo wir beide zufrieden sind. Mhm. Ja. Das wäre für mich der erste Impuls tatsächlich. Weil, man sagt, ich habe damit eine Schwierigkeit.
Ja, also Wenn mein Partner mir sagt, ich bin jetzt auf irgendeine Sucht, ich mache mir Sorgen, dann lautet die prompte Antwort, musst du keine Sorgen machen, habe ich im Griff. Ja. Was das Zweite, was Nele gesagt hat, das kriege ich plötzlich, da halte ich inne und denke, oh shit, ist meine Beziehung eventuell in Gefahr? Da ist eine so klare Person, sie hat das Wort geschmissen, nebenbei Differenzierung.
Ja.
Und das ist einfach, heißt einfach, ich kann zwischen dir und mir unterscheiden und ich kann von mir selbst sprechen und sagen, so stelle ich mir Beziehungen nicht vor. Okay. Aber wir wollen ja bald zu den 4 Aspekten der Balance endlich eine ganze Folge machen, wo wir erklären, was es heißt, an dieser Stelle gesagt, weil wer ist denn schon so differenziert, wie so Nele gerade gesprochen hat?
Ja, das wollte ich gerade sagen.
Und sagt, so stelle ich es mir nicht vor, ich bin interessiert an der Beziehung mit dir, aber so, das ist ja eine wirklich klare und völlig ruhige Aussage, wo man im Gesicht des Gegenübers sieht, oh shit, sie meint
und das. Richtig, und das brauchst, und deshalb finde ich immer, Trennung muss immer eine Option sein.
Ja, okay. Ja.
Ich werde in meiner Handlung der Beziehung gegenüber freier, wenn die Option Trennung da ist.
Ja, richtig.
Wenn ich mir verbiete, dass eine Trennung nicht möglich ist, arbeite ich an etwas, was eventuell auch weiterhin destruktiv ist.
Und ich co-abhängig, muss es oder?
Genau, und ich muss es halten können. Und das ist ja häufig am Anfang, es ist einem etwas unangenehm vor Freunden, beispielsweise im sozialen Kontakt. Ja, genau. So, das heißt, man fängt an zu verhindern, dass man, das ist ja so der erste Einstieg, würde ich sagen, man versucht zu verhindern, dass andere das auch merken.
Geht man selber nicht mehr hin. Oder man beginnt zu lügen.
Also das wäre der Beginn der Co-Abhängigkeit sozusagen.
Genau, dass man schon merkt, also nicht der Co-Abhängigkeit, aber es ist der erste Punkt ist, ich merke, dass mich das stört und es ist mir unangenehm vor Dritten. Und dann fange ich an, da zu intervenieren. Ich bin beispielsweise, auf Partys fange ich an, sozusagen zwischendurch mal wieder hinzugehen und mich zu kümmern. Oder sozusagen ein Glas Wasser mal hinzustellen. Also das sind so die ersten Impulse, wo man so anfängt, wo man merkt eigentlich, ich bin gar nicht mehr selber auf dieser Party und kann das machen, worauf ich Bock habe. Sondern mein Bezug ist immer schon zu meinem Partner, weil ich mit einem halben Auge hingucke. Ja. Und das ist schon, dann schränke ich mich schon ein, um so eine Fürsorge zu übernehmen.
Verantwortung auch, dachte ich gerade. Ne? Ich fühle mich verantwortlich für meinen eigentlich Erwachsenen und uneigentlich ja auch Partner, oder?
Genau.
Ja.
Und das ist, glaube ich, so der erste Startpunkt, wo man schon mal merkt, also das darf man mal machen, weil ich finde, man ist auch in der Beziehung auch in der Fürsorge und man darf auch so sagen, hey, pass mal auf, hier, trink mal einen Schluck Wasser. Aber das ist schon, wenn das immer wieder passiert oder ne, wenn man schon merkt, okay, ich habe Schwierigkeiten, in soziale Kontakte zu gehen, weil ich mit den Auswirkungen irgendwie, ne, man geht zum Grillen oder sowas und dann, wenn man sich da Sorgen macht, nimmt das ernst. Ja. Weil man merkt, ich habe dann ein Unruhegefühl, mir geht es damit nicht so richtig gut und nimm verdammt nochmal dieses Unruhegefühl ernst. Ja. Und das ist nicht dein Thema. Ja. Und deshalb gib das Thema dahin, wo es ist. Und da sind wir so ein bisschen, wenn wir das angucken, dass gerade Menschen eben auch mit einer gewissen Sucht, mit einem gewissen Suchtcharakter, das ist ja nicht bösartig, sondern die gehen eben so in die Vermeidung rein, weil sie häufig beziehungsstabilisierend arbeiten. Also die trauen sich häufig gar nicht, also es klingt so komisch, ne, aber die trauen sich gar nicht, in den Konflikt zu gehen, weil sie was anderes machen und unterbuttern ihre eigenen Bedürfnisse und machen dann mit und nehmen das durchaus dann den Drogenkonsum, dass sie dann dann lernen, dann können sie endlich mal egoistisch sein. Dann werden sie sauer, dann werden sie wütend. Dann kommen ganz viele Emotionen hoch, die sie im Alltag unterdrücken. Mhm. Und das ist aber, weil sie im Alltag versuchen, ein Bild zu vervollständigen oder die Bedürfnisse der anderen Person zu erfüllen und sich selber komplett ignorieren. Ja. Und das ist etwas, was sehr, sehr schade ist, weil es geht ja darum, im Alltag egoistischer zu sein und zu lernen, die Bedürfnisse zu äußern. Und die haben oft auch Schwierigkeiten, in Konflikt zu gehen. Und deshalb ist auch Paartherapie bei solchen Suchtgeschichten gar nicht mal so eine schlechte Idee.
Okay. Ja, das stimmt. Ja, wenn man das als Therapeutin halten kann. Also ich habe damals später bei einigen kam es nach dem dritten Mal oder so, habe ich begonnen, mich zu wundern, wieso, also die Person weiß gar nicht, was letztes Mal war. Ja. Und dann war das nicht eine, das waren mehrfach keine diagnostizierten Leute mit irgendeiner Sucht, aber bei näheren Nachfrage war es denn sowas wie in jedem Fall eine Flasche Wein, auch abends.
Ach, jeden
und so weiter.
Tag eine, okay.
Und, und das ist völlig normal, dieses alltägliche Trinken in bestimmten Kreisen. Ja, das stimmt. Und das fällt überhaupt nicht auf. Es ist einfach, wir machen eine Flasche auf und es sind zu zweit, aber da macht man auch die zweite auf. Ja. Und wenn man das jeden Tag macht, dann, das war wirklich auffällig, dass ich irgendwann sagte, sag mal, erinnert ihr euch nicht? Oder eine Person, wir haben doch das und das vereinbart. Und ich vermeide es deswegen tatsächlich, wenn ich kann, Leute, die direkt schreiben mit dem Alkohol, also Alkoholiker, Alkoholikerinnen oder andere Drogen, die müssen woanders hingehen.
Okay.
Also die müssen, ich bin nicht die Fachperson dafür, ich habe einige, dann arbeite ich, wie Nele sagt, mit dem Paar. Ja. Also ich weiß, es ist sehr schwierig, was ich jetzt gerade sage. Ich arbeite mit dem Paar und dann kann man auch was tun, aber wenn eine wirkliche Sucht dahinter steht, ich arbeite ja zum Beispiel mit meinen Paaren jede dritte Woche oder sowas, einmal im Monat, weil die Hausaufgaben haben, Entwicklung muss passieren, das geht nicht mit einer Alkoholisierung. Mhm. Also Alkohol, dann heißt es enge Betreuung. Ja. Und zwar bei einer Person, die sich mit Süchten auskennt.
Ja. Und das ist genau auch der Punkt und auch die Empfehlung. Also wenn du tatsächlich so ein ganz hochsüchtiges Verhalten hast, dann musst du erstmal die Sucht thematisieren und bekämpfen. Ja. Dann kann es auch sein, dass du noch mal im Traumabereich gucken musst und gucken musst, wann hat man die eigenen Bereiche nicht gelernt. Also wann hat man, wie war es mit Bedürfnissen in der Kindheit und Co. Ja. Weil, und das ist ja, das kennt Ann-Marlene ja auch von der Paartherapie, du musst dich erstmal regulieren, dann kannst du in Konflikt gehen und dann kannst du in die Intimität gehen.
Und damit das,
und deshalb ist gerade, wenn Alkohol beispielsweise was anderes als Regulationsmechanismus genutzt wird, dann brauchen wir leider noch eine andere Möglichkeit, damit wir nüchtern arbeiten können, weil wir können uns weiterentwickeln immer nur im nüchternen Zustand.
Ja, richtig.
Das ist das. Aber ganz kurz eine Sache noch, wenn wir eine Suchtverhalten haben, dann spiegelt uns dieses Suchtverhalten, tut so, als ob wir schon etwas könnten, was wir noch nicht
können. Was wir nicht können, genau.
Es ist uns egal, wir können lässig damit umgehen, wir sind sozial aktiver. Das heißt, wir haben, diese Sucht hat auch immer so eine Suchkompetenz. Ja, also die verspricht uns etwas. Ja, wir sind nicht süchtig nach dem Mittel, sondern wir sind süchtig nach der Wirkung von dem Mittel. Weil die uns etwas verspricht, wo wir gerne hinwollen. Und das müssen wir beim nüchternen Zustand hinkriegen.
Ja, okay. Und da wollte ich jetzt mal, das damit das ganz klar wird, weil ich ja nicht vom Fach bin und mir ist es noch nicht ganz klar. Also ist es dann sinnvoll, erst den Alkoholismus separat sozusagen in einer Einzeltherapie zu behandeln oder kann das alles parallel?
Oder andere Drogen.
Ne? Wir sprechen jetzt auch von anderen Drogen. Also wir waren jetzt gerade beim Alkohol, aber beispielhaft, dass man das erst in einer Einzeltherapie sozusagen in den Griff kriegt oder ein gutes Niveau erreicht und dann sozusagen als Paar daran, oder kann
und noch
das
nicht
parallel
mal unbedingt
laufen?
Und noch nicht mal unbedingt Einzeltherapie, sondern du hast ja auch erst gerade, du musst auch erstmal durch so eine Entgiftung durch, um dann an die arbeiten zu können. Also das heißt, da kann auch ein Klinikaufenthalt eine sehr gute Wahl sein. Und da musst du auch erstmal schauen, dass du erstmal den Konsum nicht mehr hast, dass du dann überhaupt arbeitsfähig bist und dann kann man wieder gucken. Also je nachdem, wie stark das ausgeprägt ist, lohnt sich das auch zu sagen, warum soll denn der Partner oder die Partnerin sich darum kümmern, wenn selbst Experten sagen, also da sind wir wieder, wenn wir uns zu verantwortlich fühlen, dann werden wir selber sozusagen so Co-TherapeutInnen als Partner und Partnerin, und das kann sehr schwierig sein, das kann am Anfang ein Selbstwert erhöhend sein, weil wir sagen erstmal, boah, ich werde gebraucht, ich weiß es besser, ich bin in der Fürsorge, also wir haben auch gute Vorteile davon, wenn wir das am Anfang machen, weil unser Selbstwert davon natürlich erhöht wird. Auf der anderen Seite bringen wir dann ja Inaktivität bei. Und das ist ja genau dasselbe wie im therapeutischen Rahmen. Wenn ich Ratschläge gebe, bringe ich den Leuten ja nicht bei, selber Lösungen zu entwickeln.
Genau.
Und deshalb ist es eben in Liebe zu begleiten, aber nicht für jemanden was zu machen.
Wie wäre denn so in Liebe begleiten? Wie würde das, das klingt sehr schön, wie sieht das denn, also ich glaube die Gefahr, dass man da in sowas Co-Abhängiges, ne, oder dieses so Beratendes und Ratschläge geben wollen, das reinrutscht, ist wahrscheinlich relativ groß. Vielleicht, ich mache jetzt mal ganz vorsichtig auch das Gender-Thema auf, vielleicht sind da Frauen auch besonders gefährdet, da schnell in diese Fürsorgerolle zu fallen. Wie würde denn ein liebevolles Begleiten aussehen?
Bevor die Antwort kommt, wer begleitet?
Ja.
Weil das ist eben, wir sind hier ein Podcast für Sexualität, Beziehungen, ja. Liebe und so weiter. Und ich habe schon angedeutet, Nele, du bist, ja, wir arbeiten beide auch mit traumatischen Dingen, mit, also auch diese liebevolle Begleitung. Aber ich nicht in Bezug auf die Süchte. Machst du das? Weil dann ist die Frage, das meine ich, weil wir müssen aufpassen, worüber wir jetzt hier sprechen.
Ja. Genau. Also es geht sozusagen in der Paarkonstellation. Ne? Wir können in der Paarkonstellation sagen, sozusagen, wie gehen wir miteinander um in der Sucht. Also ich arbeite wieder in der Suchtklinik. Ne? Also das mache ich nicht. Das heißt, da muss man eben auch selbst, wenn TherapeutInnen wie Ann-Marlene oder ich auch sagen, pass mal auf, das ist nicht mehr mein Kompetenzbereich, dann ist es schon gar nicht der Kompetenzbereich von der Partnerin oder dem Partner.
Nee. Ja.
Also deshalb ist da ist eben auch das Thema Abgrenzung einfach ganz, ganz wichtig. Ja. Ne? Und das ist deshalb ist also liebevoll begleiten klingt immer so schön. Also eine gewisse ein gewisses Mitgefühl zu haben, aber wenn wir zu sehr in der Fürsorge sind, sagen wir mal Person A und B, ne? So, also Person B hat das Thema mit dem Suchtverhalten und Person A kümmert sich, dann haben wir ja so einen Teufelskreis des gegenseitig Kümmerns, weil ja Person B auch schon sich drum kümmert, dass die Bedürfnisse von A erfüllt werden, ignoriert sich selbst dabei und kommt dadurch noch mehr in den Kreislauf. Und Person A kümmert sich jetzt auch noch mal um die andere Person. Das heißt, das ist so ein unglaublich schädigendes sich umeinander kümmern.
Okay. Weißt du, was ich kurz sagen muss jetzt, weil das ist wirklich schwierig. Der Satz fiel mehrfach. Du hast mit Händen diesen Kreis gezeigt und hast vorhin, wir sprechen ja beide sehr schnell, du hast vorhin gesagt, dass diese jetzt im Alkohol bleiben, damit wir nicht immer erklären müssen, die kümmert sich auch um die andere Person. So fühlt sich das ja nicht an. Aber das ist das, was aus der Kindheit liegt und in der Sucht, dass die Leute ein fast verschwundenes Selbstwert haben oder sowas, nicht aufbauen konnten. Es ist meist was Altes, was Traumatisches. Ich fülle jetzt auf. Ich will nur sagen, ihr habt richtig gehört. Es ist der Kreis, den Nele beschrieben hat, ist, dass das, was man nicht unmittelbar sieht, die alkoholisierte Person ist beim Gegenüber. Sie versucht, die kommt nicht klar mit richtigen Bedürfnissen und Selbstwahrnehmung und kann es nicht ausleben. Und deswegen ist es so wichtig, weil man denkt, hä, wieso, die kümmert sich doch nicht, die säuft sich tot. Nee, das Problem ist dieses Unbewusste, ich will mich kümmern um die, also ich muss gucken, was will die andere Person und das muss ich regeln. Mhm. Deswegen ist es der Kreis, ein sich beidseitiges Kümmern, aber es sieht nur nicht so aus.
Ja. Aber es klingt nach einer totalen,
oder?
Und das klingt
genau. Also das heißt, der Konsum ist dann das gescheiterte Kümmern,
richtig,
weil ich es wieder nicht geschafft habe.
Okay.
So, also dann kommt das. Aber im Nüchternen, also das sagt man ja auch ganz häufig oder wird einem ganz häufig gesagt, dass im nüchternen Zustand, dass die liebsten Menschen sind, die fürsorglichsten Menschen sind. Und genau das ist das Problem.
Mhm. Ja.
Genau das ist das Problem.
Super.
Weil sie viel zu fürsorglich sind, weil sie viel zu sehr nachgeben, weil sie im Alltag immer Ja und Arm sagen und dann sozusagen das Leben der anderen Person mitleben. Und nichts schaffen, aufzustehen und zu sagen, ich möchte was anderes, weil sie oft noch nicht mal spüren, was sie eigentlich wollen.
So
die orientieren sich einfach sehr.
Das ist diese Symbiose,
genau,
die nicht richtig gelöst wurde aus der Kindheit. Ich bin immer beim Gegenüber, weil ich alles richtig machen muss.
Ja. Okay.
Check die rote Box.
Ja, da ist sie wieder.
Genau, und, das ist, und dann kommt auf der anderen Seite dieses massive egoistische Verhalten, dieses massive ignorante Verhalten. Und das ist dann das, was man mitbekommt. Und das ist dann auch schwierig als Partnerin oder als Partner, wenn man sagt, sei doch immer so, wie wenn du nüchtern bist. Nein.
Ja.
Weil das ist Teil des Problems.
Okay. Es ist so anstrengend, ne? Das ist es. Dieses sich kümmern wollen und beim Gegenüber sein ist immer so anstrengend. Und dann trinkt man oder kifft oder macht irgendwas, damit das System sich wieder beruhigt.
Das
weil das System ist alert.
Ja,
das hat alle beide Amygdalas mit der Kelle oben. Mhm. Alert, alert, hier geht gleich was schief, Minengelände.
Ja.
Und deswegen kommt diese, ich muss mein System beruhigen mit der Droge.
Ja. Das klingt nach für mich so als jetzt Externe, die auch nicht mit so betroffenen Personen arbeitet, also nach so einer totalen Überforderungssituation, Dekompensation irgendwie, also ist das, also...
Das ist aber nichts, was so richtig im Bewusstsein
drin
ist.
Es wirkt von außen, also, wenn man drauf schaut, so, aber das spüren die
also ich glaub,
wahrscheinlich gar nicht so im Moment, oder?
Nee, ich glaube, es braucht eine längere Zeit, um da wirklich so tief reinzukommen, um solche Dynamiken auch sehen zu können. Das ist jetzt eine beispielhafte Erklärung, wie sowas passiert, weil es mir einfach auch wichtig ist, weg von diesen, oh, da ist ein Suchtcharakter, da ist irgendwie, da ist es einfach nur Willensschwäche, du musst einfach nur wollen und dann kriegst du das hin, sondern da sind einfach tiefliegende Strukturen natürlich, die da sind. Und das ist auch überfordernd für den Partnerin oder die Partner, weil das einfach nicht deren Job ist, das zu fixen. Ja. Das ist einfach ein Thema, das ist nicht dein Job und deshalb ist Abgrenzung ein wesentlicher Teil.
Und ich bringe jetzt nochmal einen weiteren Punkt mit rein, weil ich meine, dass ich das schon häufig gelesen habe und wir haben auch schon mal drüber berichtet, es hat ja auch durchaus eine erbliche Komponente bei Süchten, oder? Also es ist ja schon so, dass es dann Häufungen innerhalb einer Familie auch gibt, weil du ja immer sagst, ne, es ist nicht jetzt einfach nur Willensschwäche oder so, Nele, das hast du ja jetzt schon ein paar Mal gesagt. Also da kommt wirklich vielleicht ganz viel zusammen. Also einmal so eine psychische Disposition, dann auch Gene vielleicht, für die einen besonders empfänglich machen als Mensch für Süchte, ne? Also das hört man ja wirklich extrem oft, ne? Da war dann irgendwie, ich mache jetzt mal ein beliebiges, der Vater, dann ist es der Sohn, ne? Und das geht dann immer so weiter, dann wächst man auch als Kind mit süchtigen Eltern vielleicht auf, also man sieht dieses Verhalten auch noch, kriegt es vorgelebt, also das ist ja
dann verdrückt man die eigenen Bedürfnisse,
genau. Und
nachher muss man selber wieder eine andere Möglichkeit finden, wieder damit wieder umzugehen.
Ist das so eine ganz klassische Vita eines Süchtigen? Also nicht unbedingt immer, aber...
Weiß ich gar nicht. Also da muss ich auch irgendwann mal, endet mein Kompetenzbereich natürlich, weil ich jetzt, ne, ich bin keine psychologische Psychotherapeutin, also ich, aber und ich arbeite auch nicht in der Suchtklinik, das heißt, ich habe es ja genauso wie bei Ann-Marlin Haining auch eben im Paarkontext, wenn dann damit zu tun und dann leitet man eben auch weiter, das ist auch ganz wichtig. Deshalb ist es so ein bisschen schwierig, wenn ich jetzt irgendwelche Sachen sage, weil ich nicht weiß, wie aktuell das ist. Also Alkoholiker-Gen gab es mal, das heißt aber nicht, dass jeder, der das hat, ähnlich wie die Brustkrebsgeschichte. Ne? Aber das kann sein und wir haben generell immer, es ist immer multifaktoriell, es ist immer ein biopsychosoziales Modell, wo man sagt, es gibt verschiedene Sachen und du machst immer, du entwickelst immer mit dem Klienten oder mit dem Patienten oder mit der Patientin immer so ein individuelles Störungskonzept. Was hat wie zu was geführt? Und da sind wir auch wieder dabei, nur weil jemand etwas Schlechtes erlebt hat, heißt es nicht, dass der so und so wird, sondern es geht um die Ressourcen, die zusätzlich auch noch erlebt worden sind. Also, oder auch bei Trauma, es geht nicht um das Ereignis an sich, sondern eigentlich um die Versorgung danach.
Ja. Weil diese Wiederholung, die ist ja klar, wenn jemand unter Alkohol steht, das habe ich ja oft bei Paaren, nicht, dass die Personen unter Alkohol stehen, sondern jemand in der Familie früher.
Ja, okay.
Und was lernen die denn? Hm. Die haben ja alle Probleme, sich zu zeigen. Die lernen dieses Wegdrücken, aber die reagieren nicht alle mit, ich tue auch Alkohol drauf. Hm. So wie Nele es gerade erklärt hat. Ja. Aber diese transgenerationalen, also diese, die wir auch besprochen haben, also diese vererbten Verhaltensweisen, also die sind ja nicht in der DNA, aber dann eher ja auch angelernt. Also wie geht eine Familie damit um und welche Traumen werden mitgeschleppt? Also Nele hat es gerade gesagt, multifaktoriell und also alles spielt da rein, was dieser Mensch erlebt. Und da ist ja Verhalten, da ist mir fast egal, ob da was in der Genetik steht. Also wenn die Leute sich so verhalten über Jahre, so, gleiches gilt ja bei psychischen Krankheiten, wenn eine Person, was weiß ich, eine schwere psychische Krankheit hat in der Familie, dann haben die Kinder gelitten meist.
Ja.
Oder immer.
Ja.
Also das
und
ist
ich find,
der Herkunft
und ich
ist
auch
fast egal, oder? Also vom Ding her.
Ja. Und wir sind jetzt hier beim Gespräch immer die ganze Zeit immer sozusagen bei einer extremen Form, bei einer wirklichen Suchtverhalten da. Und was wir auch machen können, ist mal so ein bisschen reinzugucken, weil das war auch so ein bisschen, am Anfang hatten wir das, ne? Durch Corona war es normal, man durfte auch zu Hause ein Glas Wein trinken. Genau. Das war davor noch verpönt, seit Corona darf man das. Ich habe auch selber, muss ich dazu sagen, ich habe mir einen Weintemperierschrank geholt am Anfang von Corona und bin auch sehr froh, dass ich das getan habe. So, aber
und aber ich bin Sonntag bei dir. Wo steht er? Wir treffen uns bei dir, da steht er, ne? Ja, ich freue mich. Man kann ja auch mal einfach mal trinken, weil man das auch kann und das nicht steigert.
Genau. Oder so. Also die Frage ist auch immer sozusagen, wozu trinkt man? Ne? Wenn ich aus einer Vermeidungsverhalten raustrinke, dann habe ich meistens das Problem. Es ist ähnlich wie bei der Pornografie-Nutzungsstörung beispielsweise. Also wenn ich aus Neugierde Pornos gucke, die Häufigkeit von Pornokonsum ist kein Indikator für ein problematisches Verhalten. Du kannst auch jeden Tag 5 Stunden gucken, sondern es geht darum, aus welchem Grund machst du das? Ja. Also gehst du in die Vermeidung, weil du etwas anderes nicht fühlen möchtest und dann fängt es an, schwierig zu werden. Und das ist so das eine, also deshalb, wenn wir so ins Kleine reingehen, habe ich häufig auch in der Paartherapie im Kontext, wenn es gerade um Sexualität geht, auch die Schwierigkeit, nüchtern Sex zu haben, wenn man gewohnt ist, immer mit einem Glas Wein beispielsweise zu starten. Oder wenn Leute aus dem, also das auch mal Drogen konsumiert haben, gesagt haben, wir haben uns da und da kennengelernt auf irgendeinem Festival und da war es irgendwie immer super. Ja. Und die sind total unsicher, wenn es eben nüchtern ist. Und dann die Frage, wie schaffen wir es eben ohne Drogen nüchtern überhaupt uns intim zu zeigen und eine Sexualität zu leben, weil wir dann alle Unsicherheiten vor uns mit ausbreiten. Und das kann wirklich schwierig sein. Das hat noch nichts mit Sucht zu tun.
Okay.
Richtig, genau. Also.
Und das ist super wichtig, was du sagst, weil wie oft werden wir gefragt als Sexologen, dieses, ist es schädlich, wird denn gefragt, ist es schädlich, wenn ich jeden Tag Porno gucke? Oder ist es schädlich, wenn ich fünfmal am Tag masturbiere? Und dieses, das heißt, die Leute machen sich gerade Gedanken, ob es zu viel ist. Also, und die Antwort, wie Nele immer sagt, kannst du es lassen? Ja. Könntest du es lassen? Und warum, also die erste Antwort ist, oder Frage wäre, warum machst du das?
Ja.
Und die zweite ist, könntest du es lassen?
Ja.
Und da kommt das wieder, was ich vorhin meinte, wie viel Einfluss bekommt es jetzt auf dein Leben, dass du beginnst, andere Dinge, andere soziale Dinge, deinen Job, irgendwas zu vernachlässigen. Ja.
Aber
weil man kann die Frage nicht pauschal beantworten.
Ja. Fünfmal am Tag. Aber Konsum, genau. Und Konsum ist ein Regulationsmechanismus. Mhm.
Ja, ja.
Also ich nutze das als Regulationsmechanismus. Und deshalb ist es immer generell, wenn ich immer nur eine Möglichkeit habe, mich zu regulieren, dann bin ich nicht frei in meinen Entscheidungen. Genau. Und deshalb geht es unglaublich darum, noch eine zweite, drittes Bewältigungsmechanismus zu lernen, damit ich eine Wahl habe. Weil das ist das, worunter die auch leiden. Sie können nur noch über Konsum oder über was anderes machen.
Die Enge, der Tunnelblick.
Da wollte ich jetzt mal reinfragen, Nele, die Beispiele, die du gerade mit dem Festival und den Drogen, ne, und dem Sex nur unter Alkohol, weil das enthemmt und so und vielleicht auch viele Dinge dann einfacher erstmal sind, bis zu einem gewissen Maß. Wie würde man denn da so langsam, also in der Therapie, wieder von weggehen? Was würde man machen, um dann sozusagen wieder sich alternative Möglichkeiten, jetzt um in dem Beispiel zu bleiben, um Sex zu haben, auch ohne Alkohol zu eröffnen? Also jetzt mal wieder so eine dieser ganz pragmatischen Fragen nach Tipps. Oder wie sieht da die Therapie aus, die ich an Marlene auch immer so gerne stelle?
Ja, wieder, wer behandelt?
Ja.
Ich möchte jetzt wieder betonen, wir sprechen nicht von Drogensüchtigen, wir sprechen nicht von Einrichtungen. Nee. Wir machen das, was Nele gerade gesagt hat. Wenn solche Arten von ein bisschen viel vielleicht, was macht das mit dem ganz normalen Paar? Und wir sitzen in der Paartherapie. Ja. Und was machen wir da? Und jetzt geht die Frage an Nele.
Genau.
Ich möchte mich abgrenzen, ehrlich.
Ja.
Ich möchte nicht hören, dass wir, und du willst es auch, Nele, ne? Weil das ist nicht unser Job. Aber das hier könnte unser Job sein. Wenn Leute kommen und sagen, wir haben ein Problem, wir streiten darüber, das habe ich übrigens sehr oft.
Ja.
Und zwar mit Alkohol oder noch viel mehr mit Kiffen.
Ah, ja. Okay.
Ein Paar sitzt da, jetzt beginnen sie Probleme zu haben. In allen Fällen bislang der gekifft hat und weitermachen möchte und das Problem nicht sieht, aber die deutlich zu sehen sind.
Okay.
Genau, und wir arbeiten genau eben nicht in dem diagnostischen Bereich einer Suchtstörung, das wäre etwas, was wir abgeben, sondern eben, wenn da ein auffälliges Verhalten ist, wo auch unsere Aufgabe ist, als TherapeutInnen tatsächlich auch zu sagen, hey, wenn das einen gewissen Störungscharakter kriegt, geben wir das ab.
Okay. Ja.
Dann geht das in die Psychotherapie. Also das Erste ist ja das Wichtige, erstmal muss es mich stören. Ja. Also ich muss erstmal es merken können. Und das Zweite ist ja, dass ich erstmal verstehe, wozu mache ich das eigentlich? Also es braucht erstmal eine Selbstreflexion und ein Bewusstsein.
Ja.
Ich gebe mal zwei Beispiele. Also es gibt ja, das eine ist beispielsweise, ich kann Alkohol trinken, weil mich das eben wirklich enthemmt und ich mir weniger Sorgen um meinen Körper mache, weil der nach der Geburt anders aussieht, ich mich nicht mehr attraktiv finde. Und ich habe die Möglichkeit, durch ein Glas Wein das zu vergessen, um mich wieder besser fallen zu lassen. So. Ich habe die andere Möglichkeit, ich habe gerade eine andere Klientin im Kopf, da ging es darum, dass jemand zu feucht ist und einfach zu wenig spürt und sich Gedanken macht.
Yeah.
Wenn die einen gekifft hat, war es ihr egal. Und dadurch konnte sie wieder den Sex genießen.
Also sie ist zu feucht in der Vagina quasi. Sie
richtig,
hat zu viel Geilheit.
Zu viel Lubrikation,
genau.
Und das heißt, also ich kann das machen, damit mir etwas anderes egal wird. Was mich normalerweise hemmen würde.
Ja.
Und das sind dann, wenn wir uns das angucken, wozu mache ich das, dann kommen wir häufig auf ein Gefühl von Unsicherheit, wo ich mich selber in Frage stelle. Das ist ein Konflikt häufig, den ich mit mir habe, gar nicht unbedingt so mit meinem Partner oder mit meiner Partnerin.
Ja.
Und dann geht es eben darum, diese Unsicherheit für sich erstmal anzunehmen und das erstmal zu sagen, ja, ich habe die. Und ich versuche die nicht wegzudrücken.
Okay.
Und dann eben auch in den Kontakt zu gehen mit dem Partner oder mit der Partnerin und darüber zu kommunizieren. Und das ist ja genau das, was er einem Angst macht, möglicherweise, ja. aber was auch eine vertiefende Bindung und Intimität wiedergeben kann, weil Intimität kann, ja. entsteht, wenn ich was Verletzliches teile und da eine positive Rückmeldung bekomme. Ja, und dadurch genau. kann die Beziehung in eine tiefere, in ein tieferes Miteinander gehen. Aber mhm. dazu muss ich die Bereitschaft haben, eine vermeintliche, ich setze mal in Anführungsstrichen, eine Schwäche von mir zu sagen und mitzuteilen und zu sagen, hey, ich bin da unsicher. Oder auch, also als Beispielsatz zu sagen, hey, ich habe gemerkt, ich bin total unsicher mit meinem Körper und ob ich attraktiv für dich bin und können wir mit meiner Unsicherheit mal Sex haben.
Ja, okay. Ja, das ist mutig. Ja, das ist mein Wag was, sag was. Ja. Und wie einfach ist es bitte, sowas zu sagen, nein, ist es nicht. Und deswegen wird noch das andere eher unbewusst gewählt, weil man fragt sich gar nicht, bin ich unsicher.
Einfacher.
Das ist ja der, ja richtig, weil dieses bin ich unsicher, das ist ja dieser Teil, die in der unserer roten Box liegt, Caro. Ja. Also das, was abgespalten ist, niemand darf sehen, dass ich unsicher bin. Also und das ist im blinden Fleck unter Umständen. Ich weiß gar nicht, dass ich deswegen kiffe oder trinke. Und das ist ja ein erster Schritt dann in der Praxis, dass jemand das sehen mag. Du hast es genannt, Reflexions- und Annahme, ne? Also, okay, jetzt werde ich muss zugeben dann, dass ich unsicher bin und das ist nicht so sexy. Doch, kann es werden, weil es Intimität auslöst oder das Richtige. Zwei Menschen, die sich wirklich spüren und fühlen und dann kommt was ganz anderes und das ist spannend. Aber das weiß man ja vorher nicht.
Und
wenn man
so
immer
bisschen,
die Methode des Wegdrückens genutzt
ist,
hat.
Ist man auch oder Frau auch darauf angewiesen, dass der Partner dann an der Stelle auch so ein bisschen positiv mitzieht, oder? Also vielleicht kriegt man auch nicht wirklich immer diese, jetzt mal so ganz ängstlich reingefragt, diese schöne Antwort, die man sich erhofft und ja, wir probieren das mal aus, sondern da ist jemand, der legt den Finger nochmal vielleicht sogar in die Wunde rein. Das könnte ja auch passieren.
Genau, und deshalb ist es eben auch, also deshalb finde ich immer ganz schön, vorher sonst über die Metaebene zu reden. Wenn ich das meinem Partner nicht zutraue, adäquat darauf zu reagieren.
Ja, okay.
Also wir kennen uns ja auch gegenseitig.
Ja.
Ne? Also es ist ja, also wir wissen ja auch immer mehr von unserem Partner, als der Partner möchte oder die Partnerin. Und andersrum kennt unsere Partnerin, unser Partner uns auch viel mehr, als wir eigentlich gerne hätten. Ja, so das heißt, das ist ja durchaus auch eine realistische Einschätzung. Ich glaube, der kann damit oder die kann damit nicht umgehen. So, und dann geht es darum, eine Etage höher zu gehen und in die Metaebene zu gehen, zu sagen, hey, ich habe das Gefühl, ich würde gerne Unsicherheiten zeigen, aber ich bin nicht so sicher, ob unsere Beziehung das tragen kann.
Ja, genau.
Und ich bin daran interessiert, dass auch du Unsicherheiten vermitteln kannst. Das heißt, ich möchte ganz wichtig, dass du auch mir sagst, wenn ich nicht adäquat reagiere, weil das möchte ich auf keinen Fall. Ich möchte gerne eine Beziehung führen, wo wir über Sensibilitäten und Unsicherheiten sprechen können und wo wir füreinander da sein können. Also, dass wir einen gewissen Zeitpunkt haben, der auch passt und dass ich möchte, dass du für mich da bist, weil diese Erwartung darf ich haben, so frech darf ich sein in der Beziehung.
Genau.
Und ich möchte aber auch gerne für dich da sein. Das heißt, da macht es ja auch Sinn, auch zu gucken, hey, vielleicht reagiere ich ja in bestimmten Situationen nicht adäquat. Und deshalb du auf mich. Also da geht es auch darum, gemeinsam eine Etage höher zu gehen und erstmal über das Thema, was brauchen wir, um Unsicherheiten teilen zu können, um dann erst ins Thema reinzugehen, weil sonst kann es auch zu riskant sein.
Ja, das klang so ein bisschen
an. Ja, man ist ungefähr gleich reif. Man ist ja ungefähr gleich reifer, sonst wäre eine Person eh schon weg. Also wenn, also man passt ja zusammen, das hatte David Schnarch gesagt, man hat ungefähr den gleichen Differenzierungsstand. Und siehe da, wenn eine Person sich weiterentwickelt, zum Beispiel Partner, Partnerin möchte nicht mit in die Therapie, dann gehe ich selber, dann beginne ich mich zu entwickeln, dann komme ich nach Hause und gebe es weiter und irgendwann habe ich den Ausdruck, den du vorhin in deinem Gesicht hattest, Nele, als du was ganz Bestimmtes ausgesprochen hast, nämlich, so geht es für mich nicht. Nicht wütend, nicht aufgeregt, ich sage einfach, jetzt bin ich auf dem Stand, hier muss sich was ändern und man sieht, dass ich es meine und da kommt es dann eben rein, dazu hatten wir auch einen Podcast, wenn nichts auf der anderen Seite passiert, wenn die andere Person nicht mit kann und möchte, dann muss ich mich, das war das, was Nele sagte, eventuell die Trennung aussprechen, die für mich immer hoffentlich eine Möglichkeit ist und nicht die Angst vor Trennung macht, dass ich Dinge mitmache, 20 Jahre, 30 Jahre, 60 Jahre wie früher.
Das gibt es ja durchaus.
Sondern ich sage denn, das ist kein sinnvolles Dranbleiben mehr, ich gehe.
Und das finde ich super wichtig, dass du darfst dich trennen.
Ja.
Ja, genau.
Du hattest das ja gesagt. Du darfst dich trennen. Es ist so wichtig und das ist nicht, also das, du machst dich nicht schuldig, wenn du gehst. Das ist ein ganz wichtiger Punkt und das ist so, wenn wir uns angucken, wie wir groß geworden sind und wie wir Beziehungen kennengelernt haben, wir können als Kinder und Jugendlicher nicht einfach so zu Hause weglaufen. Das ist es, ja. Wir gehen aus einer Beziehung raus und werden von der Polizei wieder zurückgebracht oder vom Jugendamt. Ja. Das heißt, ich habe gelernt, dass ich aus einer Beziehung nicht aussteigen kann oder darf, weil das irgendwie ewig halten muss. Ja, nein, muss es nicht. Und nein, muss es auch nicht mit Kindern. Das ist ganz, ganz wichtig, dass wir eben erwachsen sind und wir haben jetzt eben ein ähnliches Gefühl zu, okay, das ist ein Commitment und loyal und wir bleiben eben so bis zum Lebensende. Aber nein, nicht um jeden Preis. Das ist
nicht
wert.
Nicht um jeden Preis, der ist es. Ne? Mhm. Nicht um jeden Preis.
Das ist es nicht wert. Und deshalb, ja, du darfst dich trennen. Und auch selbst aus in vermeintlich niederen Gründen. Ich darf mich auch einfach trennen, wenn ich sage, du, das ist, passt für mich einfach nicht mehr.
Ja, ja.
Das muss ausreichen.
Man muss es erklären und es muss einen Grund haben, der gewertet wird als, aha, das ist ein guter Grund. Ansonsten, weil wir lernen ja nicht, dass wir reinspüren sollen und dann unser Bedürfnis auch richtig ernst nehmen dürfen. Und wir haben einige merken, dass ich werde hier nicht glücklich. Ja. Und bleiben einfach viel zu lange, weil man darf ja nicht sich selbst so wichtig nehmen.
Dann geht es ja, weil wenn man diese Trennung als Option, um das nochmal wieder so ein bisschen reinzuholen, als Option nicht mitdenkt oder dann irgendwann auch vollzieht, ist ja die Gefahr.
Bin ich gefangen.
Und dann ist die Gefahr ja extrem groß, dass man in dieses Co-Abhängige, wenn da jemand ist, der missbräuchlich da Substanzen hat, ob das jetzt schon eine richtig ausgewachsene Sucht ist oder immer auf so eine Zwischenstufe sich bewegt, dass die ist ja dann sehr, sehr groß, dass man dann so sein Leben vielleicht sogar über Jahrzehnte.
Ja. Genau. Weil was für eine Auswirkung hat das, wenn Trennung keine Option ist, dann habe ich ja die Mitverantwortung, die Beziehung oder mein Partner, meine Partnerin dahin zu bringen, dass es wieder so funktioniert, wie ich es gerne hätte. Genau. Und dann sind wir im klassischen sind daran, dass wir dabei sind, zu sagen, ich bin verantwortlich, dass du dich änderst. Und das, wir können andere Menschen nicht ändern. Ja. Punkt.
Nein,
Punkt. Wir können uns positionieren.
Ja.
Wir können uns positionieren.
Das hast du
aber
gemacht,
wir können,
mit dem Gesichtsausdruck. Da hast du dich positioniert. Ja. Nein, das finde ich, das ist wichtig.
Und dann kannst du überlegen, okay, entweder hat die andere Person dann die Möglichkeit. Und das ist eben genau, wenn man sich jetzt nochmal vom Anfang vom Gespräch anguckt, dass eben durchaus, ist ja nicht immer so, aber häufig da ein Vermeidungsverhalten und Angst ist im zwischenmenschlichen Bereich und da eine Unterwürfigkeit schon fast ist, der Bedürfnisse anderer anzugucken, dann geht es ja genau darum, sobald ich mich positioniere und sage, hey, das funktioniert für mich nicht mehr, bekommt die Person, die sich ja eigentlich binden will, Angst. Und dann ist möglicherweise die Angst, dass die andere Person geht, größer als weiter im Unterbuttern zu sein und weiter sozusagen teilzunehmen. Und dann hat man eine Chance, dass die andere Person überhaupt die Sucht sich anguckt oder das Verhalten sich anguckt. Generell eine Veränderung.
Ich muss was zitieren, Nele.
Sehr
ich mache ich unterrichte ja im September wieder bei da in dem Heidelberg bei Uli in deinem Curriculum. Und da habe ich ein Zitat von dir. Von Instagram runtergenommen, womit man diesen, den vierten Aspekt der Balance von David Schnart, dieses sinnvolle Dranbleiben und wenn es nicht mehr sinnvoll ist, dann vielleicht tun, was getan werden muss, nämlich gehen.
Ja.
Und du hattest auf deinen Insta, psychologin.nele, da hast du geschrieben mit der Überschrift Beziehungen, da hast du den Satz gesagt, der Unterschied zwischen emotionaler Erpressung und der Ankündigung einer Konsequenz. Und darunter steht, bei dem einen, den hast du aber, glaube ich, umgetauscht, bei dem einen geht es um eine natürliche Grenze, das war die zweite Hälfte, bei dem anderen um Macht.
Bei emotionaler Erpressung.
Und das ist das, richtig.
Mhm. Also, geht es um Macht.
Weil bei dem einen geht es um eine natürliche Grenze, die hast du gerade beschrieben, bei dem anderen um Macht, weil das, was die weniger differenzierte Person oft macht, ist, ich gehe jetzt in die Defensive und dann sage ich, willst du mir was androhen oder was? Man geht in den Streit, in sich Verteidigung, weil man erfasst das wie, oh, du willst jetzt Macht über mich ausüben. Ja. Und da ist es sehr, sehr wichtig, dass man sich selbst gut kennt und seine Grenzen, also man weiß da bis hierhin und nicht weiter. Weil dann ist es eine natürliche Grenze, die ich jetzt mit dem entsprechenden unaufgeregten Gesichtsausdruck der anderen Person mitteile.
Ja.
Und es geht nicht um Machtausübung und wir können jetzt irgendwas noch verhandeln.
Ja.
Das fand ich so wichtig. Ich lese es nochmal. Der Unterschied zwischen emotionaler Erpressung und der Ankündigung einer Konsequenz. Bei dem einen geht es um Macht und bei der anderen um eine natürliche Grenze.
Ja.
Und das ist genau der Punkt, weil wenn ich dann sagen kann, hey, ich bin auch, also ne, also für mich, ich habe auch eine Traurigkeit, weil ich diese Beziehung ja, eigentlich nicht verlassen genau. möchte. Aber es geht nicht anders, weil ich keine andere Option Richtig. Mehr sehe.
Das ist eine
Und Grenze. Dann kann ich meine emotionale Sache, ich habe eine emotionale Selbstoffenbarung dabei und nicht, wenn du das nicht machst, gehe ich.
Ja, das mache ich. Ja. Aber den habe ich mit, damit ich die diskutieren lassen kann, wo ist hier der kleine, feine Unterschied.
Mhm. Ja, ja.
Und deswegen, ich fand den super.
Ich habe das am Anfang extra geswitcht, damit die Leute irritiert sind und weiterlesen genau.
Ja, ich bin jetzt zurück. Das ist gut. Und weißt du was? Ich habe noch ein Zitat runtergenommen von dir. Oh. Und zwar, den finde ich gerade nicht, aber den habe ich auswendig. Empathie, also jetzt Mitgefühl, Empathie heißt nicht, dass ich was tun muss. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja. Den fand ich auch so cool, Nele, auch auf deinem Insta. Weil ich kann mitfühlen mit dir und okay, ich sehe, du hast ein Problem, du gießt dir da was drauf oder und so weiter. Aber ich muss nichts tun. Hm. Wenn ich was tue, dann heißt es, ich tue es für mich. Ich sage dann irgendwann, hier ist meine Grenze. Aber nur weil ich fühlen kann, dass du ein Problem hast, muss ich nicht rüberjumpen und mit in deine Bobbel sein.
Und das doch wieder.
Ja. Und plötzlich tun.
Und da ist doch wieder das liebevolle Begleiten, oder? Das war doch, ist doch das, was mit liebevollem Begleiten dann auch gemeint ist, oder? Ich kann zwar irgendwie.
Ja, aber ich würde
das verstehe ich nicht.
Ja. Nee, ich würde genau. das begleiten. Ich würde das begleiten sozusagen.
Wenn weil das
heißt, ich stehe ja, daneben, okay. egal was kommt. Genau. Also mitfühlen können wir.
Ja. Okay.
Ja. ja, aber nicht
und das
begleiten.
Ist schwer für die andere.
Das ist es. Genau, das richtig. Ist nämlich genau. nicht, weil ja. begleiten ist ein ja. Tun und das ist es ja. nicht. Ich tue okay. nichts. Ich ja. kann nur sehen, ja. oh Scheiße, mein Partner, meine Partnerin geht schlecht.
Ja. Okay.
Aber das ist nicht meine Verantwortung. Mhm. Ich kann quasi Impulse setzen, aber nicht begleiten, weil dann rutscht es in die andere Spur. Ich begleite nicht, sondern ich beginne dann nachzufragen, neugierig zu sein, sagen, oh Moment mal, worum geht's? Und Impulse zu setzen und Grenzen zu zeigen.
Ja, ja. Weil liebevolle Begleitung endet sonst durchaus in einer Selbstaufopferung.
Ja, genau, ja, das schwingt da man, ein bisschen mit, das
also,
stimmt schon.
Im Sinne von, also liebevoll also begleiten, aber nicht, also nicht lang, Verständnis haben.
Genau.
Verständnis haben und zu sagen, hey, also man kennt ja auch die Familiengeschichte allen drum dran, heißt aber nicht, dass ich es respektieren muss.
Ja. Nee. Genau. Ich wollte noch mal einen Begriff, weil ich den so oft gelesen habe, irgendwie in den letzten Monaten, in dem auch das Wort Sucht vorkommt, mit reinbringen, weil ich glaube, dass da vielleicht viele unserer Hörerinnen und Hörer auch irgendwo schon drüber gestolpert sind. Und das ist dieses Liebessüchtige. Ist euch das ein Begriff, so dieses liebessüchtige Verhalten? Also das, cool, das ist da, ja, das spielt da ja in diesen ganzen Kreislauf, ne, auch irgendwie, habe ich gerade so gedacht, mit rein, oder? An Marlene?
Wie meinst du
ja,
das?
Ja, also ich weiß nicht, so dieses, vielleicht dieses Zwanghafte, also wenn ich nämlich gerade nicht diese Grenze, über die wir gerade gesprochen haben, gut für mich ziehen kann und weiß, wo ist meine Grenze, wo ziehe ich dann vielleicht auch wirklich, tue, was getan werden muss und ziehe einen Schlussstrich, sondern begebe mich in so eine liebessüchtige Haltung, also ich will unbedingt an irgendwas festhalten, ich tue alles dafür, egal ob es mir gut tut oder nicht, um in dieser Konstellation oder Beziehung zu bleiben.
Das sind ja
ich glaube, das ist so ein Begriff, der in diesem Kontext oft auch auftaucht. Ich weiß, das ist wahrscheinlich gar kein Fachbegriff oder so, ich weiß auch nicht, wer den geprägt hat, aber er begegnet mir extrem häufig.
Aber also das sind ja so zwei Sachen, die mir dazu einfallen. Das eine ist ja das so von Jörg Willi, das Kollusionsmodell, was ich tatsächlich als Standard einfach auch sehr, sehr wichtig finde. Ne? Also ich kann da bestimmte Sachen in meinem Leben erlebt haben und mache da einfach mehr von, weil ich das so kennengelernt habe. Das andere ist auch, man kann auch als Erwachsener eine Person da auch reinrutschen, weil ich einfach, wenn ich eine gewisse Investition in etwas reingepackt habe, wird es schwierig, das wieder zu lösen. Also wenn ich jetzt mich trenne und ich habe 4 Jahre lang an dieser Beziehung gearbeitet, heißt es, ich habe aufgegeben. Das heißt auch da, es gibt viele verschiedene psychologische Phänomene, warum man an sowas festhält. Na, so. Und liebessüchtig, also ich finde es so ein bisschen schwierig. Also das gibt es natürlich, das wird Anne-Marlene auch mit Sicherheit kennen, wenn wir die verschiedenen Phasen von Beziehungen haben. Ich nenne immer diese erste Phase die Heroinphase. Mhm. Ne, diese ersten 3-4 Monate.
Genau,
so. Und es gibt natürlich Menschen, oder gibt es auch beispielsweise, die eher so eine depressive Episode haben, die nutzen eben diese erste Verliebtheitsphase, um ihren Serotoningehalt wieder auf einen guten Level zu bekommen. Und die machen so Beziehungshopping immer alle 3-4 Monate, sobald es ein bisschen weniger spannend wird, gehe ich wieder in die nächste Affäre rein. So. Und dann ist es immer, ne, so, das kann sozusagen, das lohnt sich auch da wieder so ein bisschen differenzialdiagnostisch zu gucken oder auch ne, psychotherapeutisch zu gucken, zu sagen, hey, hat das irgendwas mit Depression oder sowas zu tun? Oder eben wirklich, dass man da in Sucht geht, weil wir werden in der Beziehung nüchtern, früher oder später.
Ja, ja.
Schönes Wort.
Und in dieser Nüchternheit fängt dann eben an zu sagen, dann sehen wir eben mehr da, oh, da ist doch eine Leberfleckwarze, guck mal, da ist ein eingewachsenes Barthaar, die Haut sieht auch nicht mehr so toll aus, man pupst vielleicht voneinander. miteinander irgendwann mal. Man riecht auch mal, wenn jemand auf dem Klo gewesen ist. Also es wird einfach sehr realistisch. Ja. So. Und dann die Kunst ist es ja, also es ist keine Kunst, jemanden toll zu finden, wenn man im Rausch ist. Nee. In diesem Neurotransmitter-Rausch am Anfang. Das ist keine Kunst. Die Kunst ist ja, die Beziehung zu führen, auch wenn man nüchtern ist.
Ja.
Das ist... Und das, da muss man auch nicht mal ein Suchtverhalten für haben. Ne? Aber das wäre eher so, ne? Liebessüchtig im Sinne von, ich spüre mich nur, wenn ich jemanden anderen dabei habe. Und das muss eine gewisse Intensität und sowas haben. Aber das ist wirklich, also das habe ich auch eher in der Praxis, das wird man an Marlene aber auch häufig kennen, da ist ein Paar, die haben sich dann verliebt und sind zum ersten Mal 2,5, 3,5 Jahre zusammen und hatten davor immer eine Kurzzeitbeziehung und sind einfach überfordert.
Ja, weil die denken, wieso geht es nicht so weiter?
Richtig.
Also da ist ein bisschen Aufklärung vonnöten. Mir fällt ein, bei der Beziehungssüchtigkeit, wenn überhaupt, also wenn man sagen kann, wir sind ja alle danach süchtig, Babys. Wir brauchen Berührung, Beziehung, Liebe. Deswegen ist das ein beschissenes Wort, weil mit der Beziehung süchtig heißt dann, da ist irgendwas too much drin. Ja. Und deswegen denke ich, wenn oft jetzt ist das Wort, glaube ich, so gemeint, dass diese Person immer versucht, Nele hat es mehrfach jetzt gesagt, braucht die andere Person für ihre, also das muss gut sein, also dass es eher liebessüchtiges Verhalten ist, ich will diese Streits, die wir haben, oder wenn Stress da ist, dann will ich das eliminiert haben, ich will es ausgleichen. Oh Gott, nee, das will ich nicht. Haifisch, Gewässer oder Minengelände wird vermieden, also beginnt schon wieder was mit Vermeidung. Mhm. Ich will das nicht sehen, ich will mich nicht spüren. So ist es oft gemeint. Also dieses, oh, zu anderen Personen, was für mich immer wieder symbiotisches Verhalten ist, was ich nur richtig halte, bei kleinen Kindern und nahen Bezugspersonen oder bei Erwachsenen, die mehr als eine Wahl hat, wie Nele gesagt haben. Ich schmeiß mich extra jetzt in die Symbiose. Ich schmeiß mich klein in seine Arme. Oh, bitte streich mich übers Haar, weil ich genauso gut eine halbe Minute später sagen kann, Dankeschön, und wieder erwachsen sein kann. Also bewusst mache ich es, aber nicht, weil ich davon abhängig bin. Das liegt in der Liebessucht drin. Für mich. Ja.
Ich habe gerade noch eine Idee, weil wir hatten jetzt, also wir hatten sozusagen das Thema wirklich eine Diagnose und wo man hingehen sollte. Ne? Da gibt's ja auch 116, 117, dass man wirklich da sich mit einem Psychotherapeuten mal auseinandersetzt, weil das lohnt sich, auch wenn es schmerzhaft ist. Wir hatten jetzt sozusagen so die Kleinigkeiten, wo es anfangen kann, ne? Dass man einfach es gar nicht merkt irgendwie, es geht mir besser mit Wein und irgendwann merke ich, oh, ohne Wein wird's schwierig mit der Sexualität. So, das sind so die kleinen Sachen. Und wir haben auch darüber gesprochen, dass Trennung eine Option ist. Und ich finde es ganz wichtig, da nochmal nicht so lange auszuhalten und mitzumachen, bis man irgendwann dann plötzlich geht, sondern ich liebe das Wort Mikrokonsequenz. Also ich finde es sehr, 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 sehr wichtig, innerhalb von der Beziehung, wenn ich merke, hey, ich habe hier einen Änderungswunsch, mir geht es damit nicht gut und die andere Person hört da oder achtet nicht drauf, dass ich dann nicht das einfach ignoriere und wieder sage, also ja, ein zweites Mal ist so, dass ich das sage, beim dritten Mal sollte auch irgendeine Konsequenz kommen und das heißt dann nicht immer gleich gehen, sondern, dass ich im kleinen Rahmen dann weniger Kontakt aufnehme. Ja, beispielsweise haben die wenigsten Leute Lust auf Sexualität, wenn jemand nicht auf meine Bedürfnisse achtet. Häufig machen wir dann trotzdem Sexualität. Und das ist der erste Punkt. Das heißt, dass ich sagen kann, hey, wir haben ein Thema, das noch nicht so geklärt ist und ich merke, dass ich da nicht so körperlich bereit bin, mit denen in die Nähe zu kommen. Das heißt, da habe ich eine Konsequenz, ohne dass ich gleich gehe. Oder ich habe eine Konsequenz, dass ich sage, hey, ich weiß, habe gar nicht so Lust, habe wieder mehr Lust, mal mit einer Freundin einen Abend zu verbringen. Weil ich dann nicht immer permanent da sein möchte und sehen möchte, dass ich etwas nicht bekomme, was ich gerne hätte. Das heißt, so ein Mikro, richtig, man fängt an, wieder selbstständiger zu werden, was zwei gute Punkte hat. Auf der einen Seite bereite ich eine gute Trennung vor, weil danach muss ich sowieso wieder mehr mit mir selber machen. Und das zweite ist, durch diese Mikrokonsequenz merkt die andere Person, okay, da geht jemand weg und hat die Möglichkeit, nochmal zu überlegen. Also ich finde diese Mikrokonsequenz im Alltag eins der wichtigsten Sachen überhaupt, ich setze eine Grenze und aber muss auch eine gewisse Konsequenz haben und nicht, ich bleibe so lange, bis ich irgendwann sage, jetzt gehe ich raus.
Das habe ich noch nie gehört. Danke
das für ist ein das gutes Wort. Ne?
Und was da drin hängt, weil das heißt, du musst handeln. Ja. Viel früher.
Im kleinen Bereich.
Ja, irgendwie dachte ich gerade, das ist ja fast so ein bisschen, also fühlte ich mich an die Erziehung von Kindern erinnert. Ne? Also wenn man da immer nur droht und ohne, dass es irgendwie eine Konsequenz zu der Drohung dann gibt, und ich rede jetzt hier überhaupt nicht von irgendwas Brachialem oder so, sondern halt auch auf diesem kleinen Mikroniveau, dann irgendwann, glaube ich, ist die Konsequenz dann auch, dass man unglaublich würdig wirkt, oder? Oder nicht mehr für voll genommen wird, also logischerweise. Ja. Und das ist wahrscheinlich in so einem Erwachsenenkontext auch nicht anders, als es mit Kindern dann ist.
Es ist ja auch einfach wirklich wichtig, darauf zu hören, weil habe ich denn Lust, wenn ich sage, hey, ich fühle mich mit etwas nicht wohl und dann hört eine andere Person nicht drauf, dann fühle ich mich ja gar nicht respektiert. Das ist für meinen Selbstwert nicht schön und ich fühle mich dann auch nicht geliebt. Und dann das mal wirklich ernst zu nehmen und für sich mal zu sagen, hey, ich habe da gar nicht so eine große Lust oder ich kann mir gerade in der Phase, wie wir sind, gar nicht vorstellen, dass wir gemeinsam in Urlaub fahren, aber ich möchte mit dir zusammenbleiben und ich möchte, dass wir einen Weg finden, aber ich merke, dass das so für mich nicht funktioniert. Dann bringe ich eine Irritation rein. Und diese Irritation ist wie irgendwie das Beet umfliegen, wo was Neues wieder wachsen kann. Ja. Und deshalb ist es so unglaublich wichtig, immer wieder bei sich zu gucken, wie möchte ich gerade Nähe? Wie viel gemeinsame Zeit möchte ich gerade haben? Oder zu sagen, hey, mir ist mal wieder nach, ich möchte mal, oder ich bin mal ein Wochenende irgendwie bei einer Freundin oder sowas. Einfach weil, und dann aber undramatisch, wie so schon Marlene gesagt hat, mit einem entspannten Gesichtsausdruck, weil das für mich eine Klarheit ist, ich kümmere mich um mich und nicht, ich mache das zu. Ich mache das, damit du wieder was machst.
Okay. Und das mit der Liebessüchtigkeit, das kann ich jetzt auch nochmal sagen, weil wenn du das nicht kannst, was du gerade beschrieben hast, Nele, wenn du dich nicht selbst gut beruhigen kannst und mit einem ordentlichen Gesichtsausdruck einfach sagen, nicht umzu, sondern ich gehe einfach, weil und ich bin mir nicht sicher, ob wir den Urlaub machen sollten und so. Ja. Liebessüchtige können das nicht. Die würden immer wählen, das sehe ich in dem Wort, die würden immer wählen, oh nein, das erwähne ich nicht auch noch, sondern Sex haben dann. Weil ich will Liebessüchtige sowas
verbunden
wie, ich brauche die heile Welt. Und das, die verbinde ich mit, dann bin ich verbunden. Ist man aber gar nicht. Man hat eine viel reifere, wachere Verbundenheit, wenn man das schafft, was Nele sagt. Und das so sagen, dann kann man sich verbunden fühlen, wenn man solche Reaktionen ab kann und daraus sich kleine Gespräche oder neue Möglichkeiten in Beet wachsen. Mhm. Ja, genau.
Ja. Ja, spannend, Nele. Spannend. Ich schiele auf die Uhr und wir müssen zum Ende kommen. Auch. Ich sage das heute ganz offensiv an Marlene. Nicht so langsam, sondern wir müssen zum Ende kommen. Ich lerne ja auch dazu. Ich würde Nele noch mal fragen, ob sie das letzte Wort gebührt hier immer unseren Gästen und Gästinnen. Haben wir irgendwas Wichtiges oder hast du noch irgendeine Botschaft, die du zu diesem Thema loswerden möchtest? Oder würdest du für dich sagen, das haben wir jetzt so total rund besprochen?
Also ich finde, wir haben das ganz toll gemacht, muss ich sagen. Und ich habe gerade noch einen Gedanken. Also weil häufig die Person, die sich kümmert und die versucht, sich um die Beziehung zu kümmern, das ist häufig auch die solche Podcasts anhört. Ja. Und die dann sich immer überlegt, oh, warte das mal, stimmt. Ich empfehle das mal der anderen Person, hör die doch auch mal. Also, wenn du gerade betroffen bist und gerade merkst, Mensch, irgendwie, ich orientiere mich gerade, wie schaffe ich das, diese Beziehung alleine zu führen? Du kannst diese Beziehung nicht alleine führen. Nutze diesen Podcast, um für dich eine gute Entscheidung zu treffen und nicht, um wieder das zu nutzen, um in eine Verbindung mit deinem Partner zu gehen, sondern nutze diesen Podcast, um in eine Verbindung mit dir selbst zu gehen.
Ja. Super. Also, besseres Schlusswort könnte ich mir jetzt nicht vorstellen. Deswegen bleibt mir nur an Marlene, sie guckt auch sehr zufrieden. Deswegen komme ich jetzt noch mit meinem kleinen Sprüchlein um die Ecke und sage, wenn ihr Fragen noch zu diesem Thema habt, wenn Fragen noch offen geblieben sind oder ihr andere Themenwünsche habt, dann schreibt uns an achcom@rnd.de oder über unseren Insta-Account achcompodcast per Direktnachricht. Und ja, heute bleibt uns nur dir ganz herzlich zu danken, Nele, dass du unsere Gästin warst. Dir natürlich auch an Marlene, aber wir beide sitzen ja immer da.
Und danke für diesen Weg in diesem Dickicht, also diese Vorreiterrolle wirklich in der Sexualtherapie und in der Sexologie, das ist wirklich, das, also vielen lieben Dank, Henning, dafür, wirklich.
Und ich sage, obwohl es jetzt auch ein bisschen Richtung Droge geht, aber du kannst schon mal den Wein für Sonntag kalt machen, aber der liegt ja schon, oder? Ja. In deinem Gerät da, wie hieß das nochmal?
Im Weinkühlschrank.
Weintemperierschrank.
Ja, richtig, das war Weintemperierschrank, das war das, was mir sehr so gefallen hat.
So, bevor wir da weiter einsteigen, sagen wir jetzt lieber ganz schnell Tschüss, bis ganz bald. Wir hören uns, macht's gut.
Tschüss. Ciao.